Guten Morgen. Wir freuen uns auch sehr, bei euch mal sein zu dürfen. Gehört haben wir schon viel von euch. Jetzt mal persönlich auch hier. Sehr schön. Ganz liebe Grüße auch aus Bamberg von den Geschwistern und von unseren beiden Tochtergemeinden in Indonesien, Malang und Ternate. Die meisten werden nicht wissen, wo es ist, aber ist egal. Was mich bewegt hat, letzten paar Wochen, war ein Thema, das heute auch schon da war. Und zwar dazu ein Vers nur, aus 1. Johannes Kapitel 2, ein Vers. Eine Schuldigkeit von uns, die uns, also mir zumindest, lange nicht aufgefallen ist. Im 1. Johannesbrief sind drei Schuldigkeiten, Verpflichtungen. Und die eine davon, Kapitel 2, Vers 6, heißt, wer das sagt, dass er in ihm, in Jesus bleibe, der ist schuldig, selbst so zu wandeln, zu leben, wie er Jesus gelebt hat. Eine Schuldigkeit für uns auch, also auch, selbst so zu leben, wie Jesus gelebt hat, ihm ähnlich zu werden. Da fragt man sich dann, fragte ich mich auch dann, was macht das Leben von Herrn Jesus aus? Um ihn nachzuahmen, nachzueifern auch. Es sind mir zwei Sachen eingefallen. Ihr wisst natürlich besser als ich. Eine Sache ist, das Leben Jesu auf Erden war ein Leben des Gebets. Wenn man sein Leben studiert, in den Evangelien, ständig ist er am Beten. Nachts, tags, ganze Nacht durch und so weiter. Gebetsleben sollen wir nachahmen hier auch. Eine zweite Sache dann war auch, sein Leben war ein Leben, banal ausgedrückt, der Mission, Evangeliumsverkündigung. Er lehrte das Wort, lehrte die Evangeliumsbotschaft. Die zwei Sachen will ich nur mal herausziehen hier, haben wir die wichtig waren. Wir sind schuldig, nicht nur vorgeschlagen, wir sind schuldig, also Schuldner gegenüber dem Herrn, selbst auch so zu leben, Leben des Gebets zu führen und ein Leben der Evangeliumsverkündigung, der Wortverkündigung zu führen. Beim Paulus, das ist mal ganz was Freches eigentlich. 1. Korinther 11, Vers 1, den kenne ich auswendig, den Vers. Seid meine Nachahmer, sagt Paulus. Wow, kannst du auch sagen, seid meine Nachahmer. Unser lieber Bruder, kannst du sagen, seid meine Nachahmer. Da stehen, wenn ich das sagen müsste, hätte ich Probleme wahrscheinlich. Aber Paulus sagt, seid meine Nachahmer, und zwar genauso, wie ich Christi Nachahmer bin. Scheint zwar Paulus zu einer, der es ernst genommen hat, der selbst versucht hat, so zu leben, wie der Herr Jesus gelebt hat. Gebetsleben, Wortverkündigung und so weiter. Gebetsleben, gibt es viele Beispiele. Ich liebe es, Biografien zu lesen. Manche von euch bestimmt auch, nehme ich an, hoffe ich. Zwei Biografien, die ich sehr öfter schon gelesen habe, waren die vom Georg Müller, den kennt ihr auf jeden Fall. Georg Müller, der sagte mal, ich lebe im Geist des Gebets. Wenn man ihn liest, seine Biografie liest, weiß man, warum er es sagt. Ich habe mein Leben freudig dem Ziel hingegeben, sagt er, zu zeigen, wie viel allein durch Gebet und Glauben erreicht werden kann. Willst du es auch machen? Dass andere mal an dir sehen können, wie viel ein Gläubiger allein durch Gebet und Glauben erreichen kann. Manche haben auch schon nachgefragt bei uns öfters mal, ja, Helmut, ihr schreibt so schöne Gebetsbriefe, das ist schön, aber ein was fehlt da drin. Das Bankkonto. Kann man auch sagen, absichtlich, ja. Wir wollen hier dem Georg Müller nachahmen auch. Ihm nachfolgen. Auch in unserem Leben hier zu zeigen und dankbar zu sein, zu sehen, dass man durch Glauben und Gebet allein auch vieles machen kann. Dass der Herr sich dadurch verherrlicht. 1998 sind wir in die Mission gegangen, wie man so schön sagt, und leben immer noch. Mein Bauch wird sogar dicker, dank des Hörstuhls hier. Wir leben aber noch, ohne ständig nach Geld zu fragen, zu bitten. Der Herr versorgt, wie er will, wann er will, wie viel er will, solange er will. Wenn er mal nicht will, bewirkt er dadurch auch Sachen dann. Aber wir leben noch. Allein durch Gebet und Glauben wollte Georg Müller hier ein Beispiel sein, wie Paulus damals auch. Der zweite war der James Fraser, auf den kommen wir später noch mit einigen Zitaten. Fraser war ein Missionar in Südchina. Auch sehr lohnenswert, die Biografie sich zu kaufen und zu lesen. Gibt es immer noch zu kaufen. CLV kostet aber nicht mal viel. Im Alten Testament sehen wir auch viele Vorbilder, die beten, zeigen, wie was Gebet ausmacht. Nehemia, David, Daniel und andere auch noch. Auf die gehe ich nicht ein heute. Im Neuen Testament sehen wir auch viele Beispiele des Gebets. Die Jünger des Herrn Jesus. Spitze Beispiele. Da sehen wir, wie die Jünger, die dem Herrn nachahmen wollen, nachfolgen wollen, einschlafen, wenn ihr Herr betet. So wollen wir nicht sein, denke ich. Öfters mal sind sie eingeschlafen, wie der Herr sich auf dem Berg hier verherrlicht dargestellt wurde, als sie seine Herrlichkeit sehen konnten. Da sind sie eingeschlafen. Öl am Tag, am Abend vor der Kreuzigung, als er im Gebetskampf gerungen hat. Was haben die Jünger da gemacht? Sind eingeschlafen. So soll man es nicht machen. Wir sollen den Herrn nachahmen. Nicht die Jünger hier, obwohl die Jünger auch gebetet haben. Die ersten Gläubigen im Neuen Testament, Apostelgeschichte, sehen wir oft. Was sehen wir da ständig? Sie verharrten. Auf gut Deutsch, sie waren ständig im Gebet. Apostelgeschichte 1, Vers 14, 2, Vers 42 und folgende hier. Sie verharrten im Gebet. Etwas, was ihr Leben ausgemacht hat hier. Kann man das von dir auch sagen? Wenn man Nachbarn von dir fragt, Geschwister fragt, was macht denn Klaus aus? Entschuldigung, ich brauche mal ein Beispiel, bei dem ich weiß, der haut mir das nicht danach auf die Nasen. Was macht denn Klaus aus? Sagen sie da auch dann. Der verharrt im Gebet dauernd. Sein Leben ist ein Leben des Gebets. Als sie einige davon im Gefängnis landeten, was bei uns auch sein könnte in der Zukunft. Was passierte da? Lesen wir auch dann. Die Gemeinde kam zusammen, um zu beten für die Geschwister, die im Gefängnis waren, wegen ihrem Glauben. Als dann durch Wunderhandlung vom Herrn hier sie frei kamen dann, die gefangenen Gläubigen hier, kamen sie da, wo die Gemeinde sie versammelt hatte, haben geklopft. Gut, kommt jemand dann, macht auf. Ach, der ist der Klaus, Entschuldigung, oder der Helmut, macht die Tür wieder zu und geht rein. Ja, wir warten da, na, der Klaus, Helmut und so, die vom Gefängnis da, weißt du, wisst ihr schon. Okay, scheins haben die zwar gebetet, aber nicht damit gerechnet, dass es wirklich passiert. Sie haben gebetet ständig, wenn der Apostelgeschichte anschaut, aber das Erwarten der Gebetserhöhung war manchmal etwas verbesserungswürdig. Beten also heißt auch bei den ersten Gläubigen hier verbunden mit Glauben, Vertrauen darauf, dass der Herr was damit macht, vielleicht auch. Wir reisten aus damals, 98, etwas Vorbereitung noch, Überlebenstraining und so weiter, waren fertig, bereit hier irgendwo hinzugehen und den Herrn gebetet, Herr, schick uns aufs Missionsfeld, irgendwo hin. Gideon und mich. Überall hin, aber nicht nach Grönland und nicht nach Indonesien. Wirklich. Da lernen wir auch schon wieder was auf dem Gebet, was auch im Matthäus-Evangelium, Lukas-Evangelium auch schon passierte. Der Herr fordert die Apostel auf, betet, dass der Herr aussende Arbeiter ins Feld, denn die andere ist reif. Ja, Herr, wir beten, ist meine Hinzufügung. Nächster Satz fast dann, was passierte dann? Die gebetet haben, die Aposteln, die wurden ausgesandt, hinauszugehen. Bevor wir ausgesandt wurden aus unserer Gemeinde, war es fast ähnlich, wir beteten, dass der Herr Missionare aussende aus unserer Bamberger Gemeinde. In Klammern, aber nicht uns beide. Ich war Beamter, sehr gut bezahlt, wir geben das Geld dafür. Gut, wir waren die Ersten, die ausgesandt wurden, rausgeschmissen wurden. Da waren wir bereit zu gehen. Wir gingen auch dann, wollten nur nicht nach Grönland und Indonesien. Egal wie, aber letztlich hat der Herr uns dann nach Indonesien gebracht. Als wir dort waren, wir wollten nach Indonesien dann gehen. Ja, Herr, schick uns nach Indonesien. Wir sind eh hoffnungslos hier. Du machst eh, was du willst. Bestimmt gut. Da bergen sich drüben das Evangelium. 17.000 Inseln, die bergen das Evangelium. Das größte islamische Land der Welt auch, die Bergung des Evangeliums. Schick uns in den Urwald, da will man hingehen. Aber niemals bitte in so eine große Stadt. Gibt es Städte hier mit 20 Millionen Einwohnern, andere bloß mit 1 Million Einwohnern, das sind so Provinzkäfer, sagen sie drüben. Als wir drüben waren, gingen wir in den Urwald. Wir wollten in den Urwald unbedingt. Hä, jetzt haben wir es geschafft. Wir sind da, wo wir hin wollten. Im Urwald angekommen, haben wir gesehen, nach und nach, durchs Wirken vom Herrn auch, ja, eigentlich sollten wir dafür beten, dass der Herr in den Städten, die großen Städte hier, Gemeinden aufbaut, die selbst ihre Missionare aussenden in Urwald, Indonesier aussenden in Urwald. Viel einfacher, Visum, großes Problem hier, teuer und problematisch. Gut, Islam ist klar. Gesundheit. Problematisch für Ausländer. Für mich auf jeden Fall, ich war dauernd krank. Im Urwald dann haben wir dafür gebetet. Haben auch Rundbriefe geschickt. Betet bitte dafür, dass der Herr in den großen Städten hier Gemeinden aufbaut. In Klammern, wir können nicht. Wir sind im Urwald, da bleiben wir nächsten 20 Jahre. Letztlich hat uns der Herr jedenfalls seinen Willen gezeigt. Uns erzogen, zubereitet dafür. Für das, was er eigentlich wirklich wollte. Welche Gebete werden erhört? 1. Johannes 5, Vers. Wer sagt's? 14, 16, sowas ungefähr. Genau. Was steht da? Wir dürfen zuversichtlich sein, weil der Herr unsere Gebete erhört. Mit meinen Worten jetzt. Wenn wir nach seinem Willen bitten. Spitze, Garantie der Erhörung. Hast du auch mit dieser Garantie schon mal gebetet? Was sagt die Garantie? Wenn wir nach dem Willen des Herrn bitten. Bist du dabei, den Willen des Herrn zu erfassen, bevor du betest? Im Urwald jedenfalls damals, war es bei uns so, scheint's, was der Wille vom Herrn, dass wir letztlich in der Stadt gehen. Ich wurde wieder mal krank, passierte öfters bei mir, scheint's. Musste zurück nach Deutschland und da wurde mir gesagt, ja, Nummer 1, Borreliose, durch einen Mausbiss in den Fuß. Komisch, aber was passiert auch im Urwald. Nächsten Tag kam der Doktor nochmal, hat gemeint, noch was ist krank bei Ihnen, noch eine Krankheit haben Sie bei Ihnen. Sie haben eine Blutvergiftung, Endphase. 10 Tage hätten Sie noch zu leben ungefähr gehabt, maximal. War einmal klar, Nummer 1, scheint der Herr noch was vor mit uns beiden. Nummer 2, die Borreliose war auch vom Herrn geschickt, die Maus damals, die mich gebissen hat in See. Der Herr schickte eine Maus, die mich gebissen hat, damit ich Borreliose bekomme, um rechtzeitig in Nachbarn Deutschland zu kommen und nicht zu sterben an Blutvergiftung. Das war auf jeden Fall klar. Dann war es auch klar, mein Visum habe ich verloren dadurch, konnte nicht mehr zurück im Urwald. Abgesehen von der Gesundheit. Im Krankenhaus damals, in Tübingen war das natürlich die Frage auch dann. Herr, warum? Jetzt haben wir mühsam uns abgekämpft mit der Sperre da drüben. Ganz komische Sperre überall dort. Gibt's nicht geschrieben, bevor wir kamen. Nur gesprochen. Abgemüht. Letzten paar Haare fast ausgerissen hier dabei. Warum? Was soll das? Scheint, hat der Herr was vorgehabt damit. Wie sind wir verloren? War weg. Wo sollen wir jetzt hingehen? Indonesien wollen wir zurück. Das war uns klar. Wenn es der Willen des Herrn ist. So viel hatten wir schon gelernt dann. Letztlich hat uns ein Freund aus Australien angerufen, der in einer kleinen Provinzstadt war. Malang heißt die. Provinzstädtchen, 1 Million Einwohner nur, 30 Kilometer Durchmesser. Das war Provinzstadt. Hat gemeint, ja, komm doch daher und schau, ob du Visum irgendwo bekommst. War etwas unwahrscheinlich, aber wir kamen zu ihm hin, haben bei ihm gelebt, in seinem Gästezimmer. Und wie schafft man es dann, ein Visum zu bekommen? Herr, schenken uns ein Visum. Haben wir gebetet. Ohne zu wissen, wie. Nach 3 Tagen kam ein Telefonanruf an unseren Freund für mich. Ein Indonesier, woanders her, wollte mich sprechen. Helmut, ich habe gehört, suchst ein Visum, ich habe was für dich. Jemand aus Papua hat gemeint, er hat eine kleine Missionsgesellschaft gegründet, hat da Genehmigung bekommen, auch für Ausländer Visa zu beantragen. Er kennt bloß keine Ausländer. Wenn er keine beansprucht, geht die Genehmigung wieder verloren. Hat er von mir gehört, von uns beiden hier. Hatten auf diese Art offensichtlich vom Herrn ein Visum bekommen, geschenkt bekommen, wo es normalerweise kein Visum gibt. Dann waren wir da in Malang, hatten ein Visum in der Hand. Wie sollten wir anfangen dann? Eine 1-Millionen-Stadt, wo man niemanden kennt, fast, Evangelium zu verkündigen, Gemeinde aufzubauen. Auch das war einfach, scheint's. Der Herr wollte uns dort haben. Der Herr hatte schon etliche Jahre vorher angefangen, einige Muslime zu bekehren, zum Glauben zu bringen. Dann halt mangels an der Möglichkeit, in eine charismatische Gemeinde zu schicken. Da waren sie dort. Mit einigen von ihnen hatten wir Kontakt bekommen dann. Im Gebet auch. Wir waren im Gebet, Herr, du musst uns zeigen, wie es losgeht hier. Sie haben gemeint, ja, Helmut, wir wollen Bibel lernen. In unserer Gemeinde da gibt es viel Halligalli, aber keine Bibellehre. Haben wir auch gemeint, ja, dafür sind wir gekommen. Gebetserhörung. Wille des Herrn scheint's, dass wir nach Malang kommen, zur rechten Zeit, als ein Visum für uns dann gab, mit den rechten Leuten in Kontakt, die genau das wollten, was wir auch wollten, nämlich Grundlage einer Gemeinde zu werden. Und dann mit den Männern habe ich jeden Mittwoch dann Bibelstudium gemacht, die Gede mit den Frauen auch dort. Und so ging es dort los. Grundlage der künftigen Gemeinde dann, die dann in einigen Jahren entstand, die immer noch entsteht, noch dort besteht. War ja spitze dann. Haben auch natürlich dann gedacht, wenn der Herr, wenn wir den Willen des Herrn beten, erhört er auch. Den Willen Gottes erkennen, ist wahre Weisheit, hat mal jemand gemeint. Den sollen wir hier auch erfassen dann in unseren Gebeten. Es lohnt sich also, wenn wir den Willen nicht beten, haben wir gesehen, der Herr bringt trotzdem seinen Plan zur Veränderung. Wir wollten nicht nach Indonesien, nicht bis nahe werden zuerst, nicht nach Indonesien, nicht in der Stadt Indonesien. Der hat uns unseren Willen überlassen, erstmal. Letztlich aber dadurch erzogen, dass wir selbst das wollten, was der Herr will. Selbst Missionare werden, selbst in Indonesien gehen, nicht in Urwald gehen, Gemeinde in der Stadt aufbauen und von da aus dann unser Anliegen auch Missionare aussenden, woanders hin, Urwald, entlegene Gegenden und so weiter. Deswegen, es lohnt sich, was auch eine Garantie hat, den Willen des Herrn zu erforschen. Faeser hat auch mal gemeint, Er hat lange Zeit vergeblich gebetet, Zeit verschwendet im Gebet. Kann man das sagen, dass man Zeit verschwendet im Gebet? Pfizer hat so gesagt. Warum hat er auch gesagt? Weil ich keine Zeit dafür verwendete, erstmal den Willen des Herrn zu erforschen. Hat angefangen dann, hat er gemeint, vor jedem echten Gebet erstmal ins Gebet zu gehen, auch interessant, um den Willen des Herrn zu erbitten, dass er ihn erkennt. Weisheit aus der Schrift und sonst wie von manchen erbitten, was er beten soll. Ganz interessanter Gedanke damals für mich gewesen, wie ich es gelesen habe. Nachträglich natürlich sehe ich es an uns selbst. Hast du erbeten, ob nicht du selbst vielleicht gehen sollst? Hat nie daran gedacht damals. In die Urwelt gehen, fertig, das ist Abenteuer natürlich, ist klar. Hast du erbeten, ob du nicht selbst in die Stadt gehen sollst? Der Herr ist letztlich zusammen, zustande gebracht. Er hat die Wege so geführt, sogar die Mäuse so geführt, kann man buchstäblich sagen, dass er uns dahin gebrachte, wo er uns haben wollte, wo wir auch seinen Willen dann bitten durften dann. Das war der Wille des Herrn, den wir erkennen durften über Umwege. Magst du es auch so, wie der Pfizer, den Willen des Herrn zu erbitten in Situationen, wo du bist? Wenn du vor einer Weggabelung stehst. Gut, im Urwald gab es buchstäblich solche Weggabelungen, die man gar nicht als Weggabelungen erkannte. Hast du den Herrn erbeten dann, wo du hingehen sollst, links oder rechts? Dahin oder dahin. Missionar werden oder Geschäftsmann werden. Oder Beamter bleiben, mit gutem Gehalt, wie ich damals. Und so weiter. Früher hatte ich nie daran gedacht, zu beten, wo ich hingehen sollte. Habe einfach gebetet, was ich wollte. Den Willen des Herrn sollen wir beten, heißt's. Den Willen des Herrn sollen wir auch denken, unsere Gesinnung entsprechend ändern. Römer 12, Vers 1 und 2. Unsere Gesinnung soll sich ändern in die Gesinnung des Herrn. Hängt auch damit zusammen dann. Ja, ich weiß doch am besten, wo es lang geht. Denken manche vielleicht. Ich dachte es zumindest auf jeden Fall so früher. Bis daher mich erziehen musste. Auf schmerzhafte Weise halt. Benedikt Peters hat mal gemeint, Gebet ist der vornehmste, beste Ausdruck unserer Abhängigkeit vom Herrn und von seiner Weisheit. Im Gebet bekennen wir, Gottes Wille geschehe. Es gibt keinerlei Vermögen in mir, kein Können in mir und ich besitze gar nichts. Alles muss vom Herrn gegeben werden. Auch schon mal gedacht so, nach unserer Missionsausbildung in Amerika war ich ganz gewiss, ganz bestimmt, die geht ja auch. Jetzt komme ich. Jetzt kommen wir aufs Missionsfeld. Jetzt kann es losgehen, endlich. Missionsarbeit. Ich weiß eh am besten. Gut, Oberfranken natürlich. Denn da fällt es nicht schwer, so zu denken. Aber damals, auch die Ausbildung damals in der Sandelweis war dahin ausgerichtet. Unsere Ausbildung ist die beste. Jetzt können allen zeigen, wie es lang geht. Bis der Herr mich uns erziehen musste. Und zu zeigen, du weißt gar nichts, Helmut. Ich muss das zeigen. Andrew Murray, ein Prediger und Schriftsteller im letzten, vorletzten Jahrhundert, England, Unabhängigkeit, sagt er, Vertrauen auf sich selbst, auf sein Können, ist Hochmut. Stimmt, im Nachhinein. Abhängigkeit ist Demut. Wir sollen demütig sein vom Herrn, alles von ihm erbitten. Der Platz der größten Freiheit ist völlig Abhängigkeit vom Herrn. Was hat das mit Mission zu tun? Gut, ein bisschen haben wir schon erzählt. Wir haben viel gebetet in der Missionsarbeit, viel Pläne gehabt, aber der Herr hat letztlich das gemacht, was er wollte. Missionsarbeit, sagt manche von euch vielleicht, das, was für die da draußen. Die besonderen. Und wo es endet, sehen wir eher am Helmut. Sitzt er im Rollstuhl da. Oder wird von Mäus gebissen. Spurgeon hat mal gesagt, Gebet ist nicht Vorbereitung für die Arbeit. Gebet ist Arbeit. Gebet ist nicht Vorbereitung für den Kampf. Es ist Kampf. Epheser 6 wissen wir, schreibt der Paulus, dass wir im Kampf stehen. Im Kampf gegen die Mächte der Finsternis, gegen Satan, gegen Feind und so weiter. Geistlicher Kampf hier. Sind wir drin? Und Gebet ist da, scheint's, nach Spurgeon, eines der wichtigsten Mittel hier. Paulus auch ständig, sagt er, ich habe gekämpft den guten Kampf. Oder kämpft den guten Kampf. Bis zum Schluss. Bewusstsein im Krieg. Man ist im Krieg. Wenn man im Krieg ist, im Kampf. Gut, wie ich früher bei der Bundeswehr noch Zeitsoldat war, damals gab es das noch. War mir bewusst. Wenn man da in der Übung ist, Kriegsübung hier, dann, das ist Kampf. Aus verschiedensten Sachen hier. Da gibt es nur ein Ziel hier, zu überleben. Damals vom Vorgesetzten, im echten Kampf, echten Krieg vor dem Feind. Oder Sportwettkampf auch, sagt Paulus auch. Ich kämpfe nicht bloß so wie im Schattenboxen und so, sondern ich kämpfe gegen einen richtigen Feind. Kampf, ein Bild hier unseres Christenlebens. Fängst du jeden Früh auch so an, jeden Morgen, nach dem Aufstehen, im Bewusstsein, ein neuer Tag des Kampfes. Bundeswehr, damals Soldat, haben sie bewusst. Jetzt geht es wieder ums Überleben. Aber im geistlichen Leben ist es genauso. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen den Feind. Geistlich. Mächte der Bosheit und so weiter heißt hier. Wenn man im Kampf, im Krieg steht, oder auch im Wettkampf, Vorbereitung, welche Prioritäten hat man da? So wie früher auch. Ich denke nur, früher Marathon lief ich sehr gern. Das war so ein Hobby von mir. Oder im Rainerjahr mal zum Arbeitseinsatz dann, zum Klaus hier zu fahren. Ich habe übrigens schon seit 36, 34 Jahren jetzt Kenner. Im Marathonlauf, Wettkampf, geht es nicht um. Okay, ich laufe mal drauf los. Noch 2 Kilometer steht der Bratwurstbude an der Seite. Okay, jetzt machen wir Pause. Ich liebe Bratwurst. Kaufen wir mal 2 Kilometer weiter wieder. Da gibt es noch so ein Maß Bier dazu. Im Kampf, Wettkampf oder Krieg gibt es die Prioritäten anders als normal. Gibt es nur eine Blickrichtung, Ziel. Und sonst nichts. Alles, was vom Ziel ablenkt, ist schädlich. Unser Christenleben gibt es auch ein Ziel. Eines der Ziele ist, haben wir vorhin schon gesehen, gleich werden, ähnlich werden dem Herrn Jesus und seinem Leben, in unserem Leben. Und das heißt Gebetsleben und Evangeliumsverkündigungsleben. Alles, was davon ablenkt, macht zwar meinem Fleisch hier Gefallen, Bratwurst oder Schäuferler gefallen meinem Bauch zwar, aber sind wenig zielführend. Schaust du auch jeden Tag bei Entscheidungen, was ist zielführend für dein Ziel hier, dem Herrn Jesus ähnlich zu werden, dass andere Menschen auch in dir sehen können, wie der Jesus gelebt hat, dass du auch so sagen kannst wie der Paulus. Ahm mich nach, lieber Nachbar, so wie ich Christus nachahme. Kampf geht ums Ziel. Missionsarbeit in unserem täglichen Leben auch heißt Evangeliumsverkündigung gegenüber allen möglichen Leuten, die du kennst oder nicht kennst, aber auch irgendwo, wo du gar nicht weißt, wo das ist. Insel der Gnade, wer hat das schon mal gehört gehabt, wo die liegt? Oder wer weiß genau, wo sie liegt? Oder Lada, wer weiß, wo die Insel liegt. Ich weiß. Aber ihr bekommt Gebetsanliegen mit von Leuten, die es wissen, wo sie sind, die schon mal selbst dort waren, vielleicht sogar, die Leute dort kennen und dort Missionsarbeit machen und schicken euch dann Gebetsanliegen vielleicht. Und die können ja beten, auf jeden Fall. Und damit, Spurgeon vorhin, Kampf ist das Gebeterheim. Oder auch, wie der Feiser auch gemeint hat, mal, andere auch dann, Missionsarbeit fängt oder begeht der, der auf die Knie geht und betet konkret für Sachen, die geschehen sollen, für Menschen, die sie bekehren sollen. Der Klaus bekommt immer, andere auch, immer so komische E-Mails geschickt, dass er auch liest, andere auch. Nicht jeder, der sie bekommt, liest sie. Bei euch schon, aber anderswo nicht. Aber die werden geschickt, damit ihr Gebetsstoff habt und Missionsarbeit betreiben könnt. Gebetskampf ist Missionsarbeit auch, indem ihr betet, für den Ayub zum Beispiel. Der Ayub fährt jetzt bitte quer übers Meer hinüber, nach Manado mit seinen Eltern, in seinem Holzbodler, mitten im Sturm und so. Haben schon mal Schiffbruch gehabt, haben kaum überlebt dabei. Da kann man dafür beten. Ihr kennt den und den, Namen und Namen, was sagen wir den Namen da, wo der und der schickt da. Man kann dafür beten auf jeden Fall, dass sie sich bekehren. Dass der Vater sich bekehrt, die Mutter hat sich bekehrt schon, Gebetserhörung, weil Menschen dafür gebetet haben. Missionsarbeit betrieben haben. Wenn du dafür gebetet hast, dass die Mutter sich bekehrt, hast du Missionsarbeit gemacht, daheim. Da kann man rausgehen dann und dich von Mäusen beißen lassen. Gebetsarbeit, Missionsarbeit ist eben verschiedener Art. Die einen genauso schicken die Gebetsanliegen, verkündigen das Wort. Der andere ist daheim, betet dafür, dass der Missionar draußen, der Helmut, der schon wieder Maus beißt, dass er gesund bleibt, dass er Visum bekommt, dass er nicht umgebracht wird und dass der so und so, Ayub, Arnold und so weiter und so, dass sie sich bekehren. Dass die vom Wort, vom lebendigen Wort, getroffen werden. Dass der Herr das Wort wirksam werden lässt. Jesaja 55, Vers 10 und 11. Das Wort Gottes ist lebendig oder wird gesandt vom Herrn, damit es seine Frucht bringt. Genauso wie der Herr will. So ist der Ayub hier verkündigt. Es wird vom Herrn hier gemacht. Und das Wort, das bringt Frucht, auch wenn du dafür bietest dann. Das ist Missionsarbeit. Missionsarbeit also wird auch hier betrieben. Bei euch hier, daheim, sonst wo. Wenn man auch liest, Epheser 6, die Waffenrüstung. Das ist ein... Welcher? Habe ich nicht gesagt, 55? Okay, wenn ich falsche Verse nenne, seht es mir nach bitte, ich habe einen Gehirnschaden. Seit meiner Gehirnblutung. Das meine ich ernst. Der Herr weiß, was gemeint ist. Ihr könnt es nachschauen dafür. Ist für euch ein Glaubenstest oder Bibelwissentest, wenn ihr es entdeckt. So wie heute früh auch dann der Vers hier falsch war, der hier genannt war. Waffenrüstung Gottes. Ein Soldat braucht eine Ausrüstung. Bundeswehr, US Marines und so, die brauchen Ausrüstung, ganz spezielle. Für einen Kampf, damit es vollbracht wird, der Kampf. Eine wichtige Ausrüstung hier im Epheser 6 ist das Gebet. Warum? Ja gut, man muss beten. Ich bin krank, muss ich mich beten, dass ich wieder gesund werde. Der so und so hat seinen Job verloren, für den muss ich beten. Aber Kontext, Zusammenhang ist mir hier. Mein Motto hier, das auch Indonesier drüben gelernt haben schon, muss den Kontext anschauen. Die Waffenrüstung hier, in dem Kontext ist hier das Gebet genannt. Waffenrüstung heißt Kampf. Sonst natürlich beim Marathonlauf draußen, daheim im Wohnzimmer brauchst du keine Waffenrüstung. Kampf hier und speziell geht es hier auch ums Gebet. Vers 17, zweite Hälfte, nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Das Wort Gottes wird verkündigt auf Missionsfelder, zum Beispiel bei Leuten, die nie was davon gehört haben. So wie wir damals angefangen haben, im Malang auch Wort zu verkündigen und angefangen haben auch dann, einen Verlag aufzubauen. Wer es was wissen will, braucht auch Literatur, wie wir hier Literatur haben. Billige, günstige und gut übersetzte Literatur gab es damals drüben nicht. Deswegen haben wir selbst einen kleinen Verlag aufgebaut, den es immer noch gibt und den wir inzwischen auch da, von daheim aus, im Lehrstuhl sogar, betreiben hier noch. Im letzten Jahr gab es ungefähr 80.000 Bücher, die so verwertet wurden von uns, die wir wissen. Und wir wissen auch von vielen Leuten, die eins der 80.000 genommen haben und selbst kopiert haben. Bei einem chinesischen Kopierladen, Druckladen dann, vervielfältigt haben und so weiter und selbst weiter verbreitet haben. Also das Wort Gottes verkündigen mit Mund und auch Literatur. Arbeit, die wir auch jetzt noch machen können, wo wir nicht drüber können. Hier geht es darum, das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, muss verkündigt werden. Und zwar wie? Gebet ist hier in Verbindung mit der Verkündigung des Wortes Gottes, des Evangeliums. Da ist hier das Gebet. Zu aller Zeit betend, mit allen Gebeten flehend. Das Gebet hier in Verbindung mit der Verkündigung des Wortes, des Evangeliums. Dafür soll hier gebetet werden, hier auch. Und zwar nachdrücklich scheint es mit Gebet und Flehen, mit allem Gebet und Flehen. Alles heißt, was heißt alles? Ich liebte Mathematik früher 100%. Genau. Kannst du auch sagen, dass du mit allem Gebet und Flehen dich darum kümmerst, dass das Wort Gottes verkündigt wird. Zum Beispiel auf Ternate, in Malang, auf anderen Inseln dann, zum Beispiel. Das jedenfalls hier, Verbindung hier vom Gebet. Und mit Nachdruck hier noch, dass jeder kapiert auch, um was es geht hier. Vers 18, zweite Hälfte. Und hierzu wachend, also wach sein, nicht wie die Apostel damals, die eingeschlafen sind, wachend in allem anhalten und flehen, für wen? Ja, mein Zeher tut weh, deswegen. Herr, hilf meiner Zeher, dass die wieder nicht so weh tut. Manche Gebete sind so, auch in Gebetsstunden. Aber hier geht es darum, hierzu wachend in allem anhalten und flehen, für alle Heilige. Für die Heiligen, für die Gläubigen sollen wir beten. Ja, das machen wir ja. Wenn jemand krank ist, für den beten wir. Ist auch gut, sehr gut. Aber in dem Kontext hier geht es um was anderes. Verkündigung des Wortes geht es hier, Evangeliumsverkündigung, Missionsarbeit geht es hier. Anhalten und flehen für alle Heiligen und auch für mich, sagte Paulus. Damit mir Rede verliehen werde im Auftrag meines Mundes, um mit Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis des Evangeliums. Evangelium zu verkündigen. Epheser 6 also ist das Gebet hier im Kontext, Zusammenhang mit Missionsarbeit, Evangeliumsarbeit. Dafür soll man beten. Anhalten, dauernd, mit aller Kraft, allem Flehen. Flehen ist wegen nachdrücklich auch natürlich, ist klar. Mein ganzes geistliches Leben hier, Waffenrüstung hier, ist wesentlich geprägt hier vom Gebet und Flehen für Evangeliumsverkündigung, Missionsarbeit. Dass der Arnold zum Beispiel dann, der abgehauen ist auf einer anderen Insel, um mehr Geld zu verdienen, dass er wieder zurückkommt in die Gemeinde auf Ternate und hier wächst im Glauben dann, was ich vor drei Wochen ungefähr geschrieben habe. Inzwischen wissen wir, dass der Arnold gestern zurückgekommen ist. Für Indonesier völlig unverständlich. Mats Einkommen hier auf Papua, Indonesien Papua hier, aufgegeben wieder, wo schon mal geschmeckt hat, was man alles damit machen kann. Viele haben dafür gebetet, in Bamberg, bei euch auch, wahrscheinlich, anderswo auch. Und jetzt, plupp, hoppla hopp, innerhalb von kürzester Zeit hat der Herr sein Herz angehört, umgedreht und auf den richtigen Fokus ausgerichtet wieder. Und er ist zurückgekommen. Damals, wie ich angefangen habe zu beten dafür, ja, ich bete dafür, muss ich gestehen. Erwartung, dass er zurückkommt, herrscht zurückkommt auch. Hoffen wir halt, dass er irgendwann mal zurückkommt. erfahrungsgemäß in der Nähe und so, wenn die sowas anfangen. So wie damals die aufgemacht hat, die Tür, und den Paulus gesehen hat, wieder zugemacht hat. Ja, der Paulus steht da außen, der war im Gefängnis doch. Beten. Also eure Missionsarbeit, auch für Leute, die Probleme haben im Glauben, da außen auf dem Missionsfeld. Auch dafür können wir beten dann. Gebetsarbeit, Waffe, Waffenausrüstung hier für uns und für dich und mich, dass du auch Missionsarbeit betreibst im Gebet. Den Willen des Herrn erfassen, da ist auf jeden Fall immer so. Haben wir dann die Verheißung auch dafür, dann wird es erhört. Auch im Johannes-Evangelium, Kapitel 15, glaube ich, irgendwo, könnt ihr selbst nachlesen daheim, steht auch, wenn ihr, sagt der Jesus, betet meinen Vater und er wird euch erhören. Er wird es tun. Kontext von dieser Aussage, was ist der Kontext? Auch Verkündigung des Wortes. Lest selbst daheim nach. Verkündigung des Wortes, Evangeliumsarbeit. Das Missionare drüben überleben, Visa bekommen, zum Beispiel, dass sie an den richtigen Ort überziehen dann, dass keine Maus vorbeikommt und so weiter. Dass Gläubige, die sie bekehrt haben, überleben, was drüben möglich auch der Fall ist, die Gefahr, dass sie nicht überleben, dass sie auch im Glauben wachsen und so weiter. Missionsarbeit geschieht also hier, in diesem Raum auch. Wenn ihr euch das bewusst seid. Gebet im Willen des Herrn, nach dem Willen des Herrn, anhaltend, ausdauernd, konkret. Gut, manche Gebete habe ich Probleme dann, dass man Gebetserhörung dann erhört. Nämlich die, die mit eurem Laden gegenüber zu tun haben. Ja, Herr, ich bete für all die Missionare. Hört man öfters mal anderswo. Wie kann man da Erhöhung ersehen dann oder sehen und dafür danken dann? All die Gebete sind vielleicht schwierig, für Erhöhung zu danken. Beten tun wir konkret für den so und so, wie vorhin auch gebetet worden ist, von unseren lieben Bruder und von anderen auch. Für den so und so, für das und das. Der braucht wieder ein neues Visum, ist krank, sonst irgendwas. Weiß nicht, wo er hingehen soll, ob er andere Stadt ziehen soll. Wer auch Gesundheit und so weiter. Für die Sachen beten, auch für Sachen beten. Der so und so hat schon 4 Wochen keinen Brief mehr geschrieben. Ich weiß, was ich sogar jedes Herr, aber ich bete einfach für ihn. Du weißt, bei was auf ihn ankommt. Auch dann wird er hört, öft. Und danach sieht er dann, wie euer Gebetserhörung ausgesehen hat. Beispiel nur, kleines Beispiel nur. Bei uns beiden. Hab noch 2 Minuten. 1 Minute noch. Frau Messen dann. Es lohnt sich auf jeden Fall, auch einfach für Missionare zu beten, ohne zu wissen, für was. Wir waren unterwegs mit einem Flugzeug drüben in Indonesien, was auch Abenteuerreise wert ist, mit einem Flugzeug drüben zu fliegen. Sind geflogen dann auf einer anderen Insel dann. Nach 10 Minuten, Viertelstunde ungefähr, habe ich gedacht, wenn ich jetzt einen Film anschauen würde, würde ich sagen, hat drüber ist ausgefallen. Aber ich fliege hier wirklich. War ich mir komisch vom Gefühl her. Gut, 2 Minuten später, Durchsage, wir bitten um Ihr Verständnis, wir müssen aus gewissen Gründen umkehren und versuchen zurückzufliegen. Drüber war ausgefallen, 1 von 2. Dann sind wir dann im Tiefflug, haben probiert, über die Schiffe weg, so gerade noch, zurückzufliegen. Haben es auch geschafft dann. Was dann mit Klatschen belohnt worden ist dann, am Piloten. Nächste Durchsage, bleiben Sie bitte alle sitzen, wir versuchen deshalb Drehberg zu halbarieren. Gut, wir haben es überlebt alles, auf jeden Fall. Danach wussten jedenfalls viele, für was sie gebetet haben, ohne zu wissen für was. Es nur als Ermutigung hier. Gebet ist Nummer 1 Lebensmotto, Lebensstil von Jesus. Ich sollte nachahmen. Gebet ist auch Missionsarbeit. Auch das soll sein Herr Jesus nachahmen. Beten für Missionen, für Missionsarbeit, für Missionare, für in Klammern Objekte der Missionsarbeit drüben, für Menschen dann, dass sie sich bekehren und so weiter. Gebetsbriefe lesen, konkret dafür beten. Wenn man an nichts mehr kommt, dafür beten einfach, für das, dass der das macht, was gerechtig ist, was dran ist. Und bei alledem auch den Willen des Herrn erforschen vorher. Dazu gehört, den Herrn kennenlernen, besser, aus seinem Wort, jeden früh beim Aufstehen auch, wenn der das Wort zur Hand nimmt, zu bitten, dass ihr den Herrn, sein Charakter, sein Wesen besser kennenlernt. Um auch besser zu wissen dann, was sein Wille sein könnte. Und, okay, bevor ich gesteinigt werde, darüber nachzudenken, was Gebet, Missionsarbeit als Lebensstil eurem Leben besser ausmachen könnte. Amen.